Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Ich begrüße euch zum Thema Ukraine und die politisch-ökonomischen Hintergründe der gegenwärtigen Situation. Ich begrüße ganz herzlich den Thomas Konitsch, der extra dafür angereist ist für dieses Thema. Er wird einen Vortrag halten. Und danach werden wir auch die Möglichkeit haben zu diskutieren. Ich freue mich, dass du gekommen bist.
Ja, ich danke euch für die Einladung hier nach Wuppertal. Ja, die zwei Sätze zu mir. Ich bin als freier linker Journalist tätig. Ich schreibe meistens für Telepolis und konkret. Ich werde euch jetzt in der kommenden Dreiviertelstunde die Lage in der Ukraine näher zu bringen versuchen. Aber ich sage vielleicht ein bisschen eingangs zur Struktur meines Referats. Einiges, ja? Also ich will zuerst mal ganz kurzen geschichtlichen Rückblick bringen, der mit einer Systemtransformation anfangen wird. Von der Systemtransformation bis zur gegenwärtigen Krise möchte ich umgehen. Hiernach werde ich etwas zur Struktur dieses Landes sagen. Bin ich zu schnell?
Ja.
Lauter?
Ja.
Danach will ich etwas zur Struktur der Ukraine sagen, zu der Spaltung dieses Landes, die ja schon vorher gegeben war, von dem gegenwärtigen Bürgerkrieg. Und hiernach, im dritten Abschnitt, möchte ich dann halt eben auf den Krisenprozess kommen und auf die Auseinandersetzungen, die halt eben dort jetzt aktuell stattfinden. Und deswegen möchte ich diese aktuelle Debatte dort und die aktuellen Ereignisse dann thematisieren. So, fangen wir mal vielleicht mit dem ersten Teil des Referats an, also mit der Wirtschaftsgeschichte. Und hier sehen wir so irgendwo den okay, diese Grafik hier, ne? Die stellt die Veränderung des ukrainischen oder des Bruttosozialprodukts dar, historisch, zwischen der Systemtransformation, zwischen 1992 und 2013, ne? 11 Jahre. Und es sind verschiedene post-sowjetische Staaten hier angegeben. Und wir sehen hier, das ist die Ukraine hier, ja? Wir sehen hier noch Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan, Kasachstan, Belarus. Also post-sowjetische Staaten, wie ist deren Systemtransformation verlaufen? Die erste Dekade, ne? Nach der Systemtransformation. Und wir sehen, die Ukraine ist halt eben das absolute Schlusslicht. Also das ist ein erster Hinweis darauf, dass die Systemtransformation in der Ukraine besonders schwer und schlimm verlaufen ist. Man kann wirklich sagen, dass der Umbruch, ne? Der Zusammenbruch der Sowjetunion und die Einführung dieses Wild-West- oder Wild-Ost-Kapitalismus in der Ukraine, dass die dort mit am schwersten und am schlimmsten verlaufen ist. Sie hat eine katastrophische Verlaufsform genommen. Ja? So, wir sehen, es gab also einen heftigen Einbruch des Bruttoinlands der Ukraine, gleich nach 1992. Okay, wir können das uns nochmal genauer anschauen, was in der Ukraine passiert ist in den 90er Jahren, wie das aussah. Das ist halt eben Systemtransformation und entscheidend ist erstmal und dieser Abschnitt hier. Ja? Wir sehen, es gab einen sehr heftigen, zusammenbruchsartigen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts, der mitunter bis 22% jährlich stattfand. Die Wirtschaft war bis zu 22% jährlich ein. So, er dauerte halt eben besonders lange auch, ne? Von 1990 bis 1997. Also 8 Jahre lang schrumpfte die Wirtschaft in der Ukraine mit in der Spitze 22% minus. Ja. So, es folgen natürlich eine massive Pauperisierung und Deindustrialisierung des Landes. Viele dieser klassischen sowjetischen Industrien, die verschwanden dort einfach. Es entstanden ganze Brachlandschaften, sogenannte Rostgürtel, die kennt man ja, diesen Begriff vielleicht, in weiten Teilen des Landes. Vieles von dem, was halt in der Sowjetunion aufgebaut worden ist, das ist dann einfach verschwunden. Das ist auch nie wieder dazugekommen, ja? An Schwerindustrie und so weiter und so fort. Was einsetzte, war mitunter eine Art Warenwirtschaft, Warentauschwirtschaft. Das Geld war plötzlich nichts mehr wert. Es setzte eine Hyperinflation ein, das komme ich noch. Und es war Tauschstadt. Also ein Beispiel dafür aus der Zeit. Die Arbeiter einer Lampenfabrik, die Löhne wurden nicht mehr bezahlt. Also gingen sie an die Straße auf Märkte und verkauften ihre Lampen. Mitunter tauschten sie gegen andere Sachen. Die wurden praktisch in dem bezahlt, was die Fabrik gerade produzierte. Ne? Und dann ging man auf den Markt und versuchte das zu veräußern. Also mitunter fand ein Zusammenbruch der Geldwirtschaft statt. Ne? Datschenwirtschaft setzt da ein. Also bei so einem Zusammenbruch der Wirtschaft, viele Leute überlebten praktisch über eine Art Form der Subsistenzwirtschaft. den man halt eben auf der Datscha, in der deutschen Wirtschaft, also in Schrebergärten, Nahrungsmittel angebaut hat und die wiederum auf den Märkten freigeboten hat, um zu überleben. Das machten viele Rentner. Das ist immer noch sehr weit verbreitet in Osteuropa. Halt eben die Tendenz, selber Nahrungsmittel einzubauen. So, es gab natürlich die Hyperinflation, die wurde mitunter bewusst initiiert. In nahezu allen postsozialistischen Staaten fand eine Phase der Hyperinflation statt. Das war auch notwendig, um die Geldvermögen, also aus kapitalistischer Systemsicht war es notwendig, die Geldvermögen müssten vernichtet werden. Im Kapitalismus hat niemand Geld und überall sind Waren. Ja? Im Kapitalismus war es, im Sozialismus, real existieren, war es umgekehrt. Alle hatten Geld, aber sie konnten sich nichts dafür kaufen. Im Zuge der Systemtransformation fand halt eben die Vernichtung aller Sparguthaben statt. Die Bevölkerung dort hat kaum Ersparnisse gehabt beim Einstieg in den Kapitalismus deswegen. Pauperisiert, massenhafte Verarmung, hohe Arbeitslosigkeit und kaum Ersparnisse. Ne? Das muss man im Hinterkopf behalten. Es gab, wie schwer war die Krise, die sozialen Folgen. Vielleicht nenne ich, bringe normalerweise keine Zahlen, das merkt sich ja eh keiner, aber es lohnt sich zu merken, die Schwere der Krise dort äußerte sich in einer Absenkung der Lebenserwartung, der durchschnittlichen, statistischen. Und zwar von Anfang der 90er 70,5 Jahre auf Ende der 90er 67 Jahre. Also ein Rückgang. Massiver Rückgang der durchschnittlichen Lebenserwartung aufgrund der Krise. So heftig war das. Das vielleicht mal ganz kurz zum Krisenverlauf in der Ukraine. Nochmal ganz kurz jetzt nochmal Struktur. Wir wissen, es tobt ein Bürgerkrieg in der Ukraine zwischen Ost und West, also hier, ne, und dem Rest des Landes. Ganz kurze Grafik, die vielleicht diese Spaltung des Landes mal illustrieren soll, zwischen den Westorientierten und den Ostorientierten, ne, Teil des Landes. Was man dazu sagen muss, den Westen ist eher nationalistisch, ukrainisch-nationalistisch orientiert. Es gab eine konfessionelle Spaltung. Die Religionszugehörigkeit ist eine andere im Westen als im Osten. Im Westen herrscht der griechische Katholizismus. Griechisch-katholisch sind die dort. Der Kultus ist halt eben sehr ähnlich wie bei der orthodoxen Kirche, aber sie sind innerhalb der katholischen Kirche organisiert. Sie erkennen den Papst als geistliches Oberhaupt dann. Der Osten ist natürlich russisch-orthodox. Der Westen, ukrainisch-sprachig, russisch-Osten, dort spricht kaum jemand ukrainisch. Dort herrscht natürlich das russische Wort im Osten. Es ist wichtig, halt eben zu wissen, dass auch die Geschichtspolitik eine ganz andere ist. Im Westen werden die faschistischen Kollaborateure Deutschlands, die UPA, die faschistischen Nationalisten, Stepan Bandera ist ein bekannter Protagonist gewesen inzwischen, die werden hier halt eben als Helden verehrt, werden Denkmäler errichtet, so weiter und so fort. Im Osten ist es halt eben die Rote Armee. Dort ist tatsächlich eine teilklassische antifaschistische, wenn man will, Tradition. Das ist ein Punkt. Ne? Das hier ist eigentlich das Zentrum des ukrainischen Faschismus und Nationalismus. Diese Region hier, ne, bis hierhin ungefähr, die auch bis 1945 nie unter russischer oder sowjetischer Herrschaft war. Die waren bis zum Ersten Weltkrieg Teil von Österreich-Ungarn und später waren die halt eben Teil Polens und ab 1941 waren sie halt eben mit Nazi-Deutschland verbündet. Erst ab 1945 kamen die unter russische Herrschaft hier. Und das ist eigentlich das Kerngebiet des, ne? Kiew. Die pro-russischen Kräfte sind natürlich hier in Donbass zu finden, aber auch teilweise hier rund um Odessa und an der Grenze zu Moldawien, ne? Wo es ja auch diese abgespaltene Region gibt, Transnistrien. Und Köln natürlich, das wissen wir, ist ein Zentrum der pro-russischen, der russisch orientierten Kräfte in der Ukraine. Also wir haben, wie gesagt, einen nationalistischen Westen und einen russophilen Osten. Die Spaltung ist aber auch sozioökonomisch. Spaltung in Ost und West in Ukraine. Es verhält sich genau spiegelverkehrt zu der Spaltung, zum Beispiel in der Bundesrepublik. Wir haben in der Bundesrepublik ja einen unterentwickelten oder strukturschwachen Osten und im Westen konzentriert sich. Hier ist es genau umgekehrt. Der Osten ist ja landwirtschaftlich geprägt und unterentwickelt. Und der Westen, das geht schon, im Westen. Und der Osten ist halt eben stärker entwickelt. Das hier ist das durchschnittliche Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung hier angegeben. Das ist hier halt eben das Schwerindustriezentrum. Und hier hat sich halt eben ein Teil der Industrie halten können. dieser alten sowjetischen Industrie, Montanindustrie, Schwerindustrie. Der Westen wurde halt eben weitgehend deindustrialisiert, da gibt es auch sehr schwache und sehr schlechte Infrastruktur. Wenn man auf den Straßen um Lviv, an die Grenze fährt, das ist teilweise wirklich furchtbar. Und auch die Städte sind sehr, sehr verfallen, verkommen. Ne? Tatsächlich, man kann hier von einer Zusammenbruchsregion sprechen, von der sozioökonomischen. Da gibt es kaum noch größere Industrie und es ist alles landwirtschaftlich geprägt, hier im Westen der Ukraine. So. Was natürlich hier noch wichtig sind, sind die Schwarzerdeböden. Also die sind landwirtschaftlich, die haben ein sehr hohes Potenzial hier im Westen an für sich. Ne? Die haben sehr fruchtbare Schwarzerdeböden. Hier hat sich wirklich nichts von der Transformation erholt, von diesem Zusammenbruch. Kaum. Hier hingegen gibt es immer noch Rüstungsindustrie, Schwerindustrie. Es ist etliches übrig geblieben, ja, an diesen Stahlwerken. Sie haben sehr hohe Stahlproduktion hier gehabt. So, und wir sehen ein höheres Einkommensniveau. Aber es war trotzdem eine weitgehende Modernisierung, fand hier nicht statt, der Industrie. Die ist immer noch an für sich ökonomisch auf dem Weltniveau. Ne, in Krisensituationen sind sie nicht konkurrenzfähig. Deswegen gibt es immer noch sehr starke Verbindungen zu Russland. Das meiste hier ging wirklich lange, lange Zeit nach Russland. Wichtig zu wissen, dass es tatsächlich diese ökonomischen Abhängigkeiten ja real waren. Es ist auch wichtig zu verstehen, wieso zum Beispiel Janukowitsch sich entschieden hat später, ne, nicht der EU-Integration beizuwohnen, sondern sich eher für die russische Option entschieden hat. Das war ökonomisch schon vernünftig, aufgrund der bestehenden engen ökonomischen Verflechtungen. Im Osten ist halt eben die Abhängigkeit vom russischen Markt sehr hoch. Es ist klar, und das wussten die Ukrainer, wenn sie der überlegenen westeuropäischen Konkurrenz ausgesetzt würden, ne, bei dem Eintritt zu diesem europäischen Pakt, zu diesem EU-Wirtschaftspakt, dann hätte es hier massenhafte Pleiten gegeben, massenhafte Arbeitslosigkeit. Also das, was eigentlich man kennt aus der Geschichte, ne? Der osteuropäischen Staaten und auch der DDR, als sie halt von der BRD die Wiedervereinigung stattfand. Also die Russland unternimmt jetzt gerade hohe Anstrengungen, um diese Abhängigkeit zu mindern, weil es gibt hier halt wirklich tatsächlich noch militärische Flugzeugbauer, ne? Ja. Flugzeugindustrie, und die sind die Antonov, ne? Oder Tupolev, sitzen hier und Russland ist noch darauf angewiesen, dass bestimmte Teile dort produziert werden. Ja, das ist vollkommen recht. Ein weiteres strukturelles Merkmal der Ukraine ist halt eben die Oligarchie, ne, die Oligarchenherrschaft. So. Und sie entstand halt eben, die Oligarchie, das sind ehemalige Kommunisten, wenn man so will, in Anführungsstrichen. Sie entstand aus der Nomenklatura. Das waren praktisch Parteifunktionäre, die wichtige Posten innerhalb dieses staatlich gelenkten Wirtschaftssystems hatten. Und innerhalb der Systemtransformation fand halt ein wilder Verteilungskampf zwischen dieser Oligarchie statt, die sehr schnell halt mit mafiosen Strukturen verschmolz, verflechtete. Und er wurde dann sehr brutal geführt unter Anwendung, wie man so will, nackter Gewalt. Da sind sehr viele Leute bei gestorben. Fanden halt eben massenhafte nach Erschießungen statt und Abrechnungen. Sehr viele Leute gestorben und ab und zu werden ja diese Leichen dann bis zum heutigen Tag ausgebuddelt. Ne? Die nahezu jeder Oligarch hat. Also jeder Oligarch in der Ukraine ist nur deswegen Oligarch geworden, weil er viele seiner Konkurrenten ausgeschaltet hat. Ne? Sie entstand also aus der Nomenklatur. Und es war halt eine Aufteilung der wirtschaftlichen Konkursmasse der Sowjetunion unter konkurrierenden Clans und Seilschaften statt. Man hat halt in der Ukraine bestimmte Seilschaften, Clans, die sind halt eben regional aufgestellt, die konkurrieren untereinander. So. Und der Staat ist halt eben Beute dieser verschiedenen Seilschaften und Oligarchenclans. Also wir wissen, Marxisten wissen, der Staat ist an für sich der ideelle Gesamtkapitalist. Der hat dafür zu sorgen, dass das Gesamtsystem stabil bleibt und muss halt die Interessen des Gesamtsystems auch gegen einzelne Kapitalisten durchsetzen, falls sie das Bestehen des Gesamtsystems gefährden. Das findet hier halt eben nicht statt. Der Staat hat niemals diese Rolle als ideeller Gesamtkapitalist ausbilden können, weil er immer Beute bestimmter Rackets war. Sobald irgendeine Partei an die Macht kam, das waren immer Oligarchen, die sie finanziert haben, versuchten sie halt eben ihre Interessen durchzusetzen. Ne? Dann wurden halt eben ihre Wirtschaftsinteressen vom Staatsapparat durchgesetzt. Du hast ja nicht nur die Janukowitsch-Partei der Region gehabt, ne, das ist ja klar, aber selbst die orangen Kräfte, die wurden ja von Poroschenko, das ist jetzt durch Präsident des Sowjetunion, ne? Das ist ja der Süßwaren-King da in der Ukraine. Hat ein riesiges Firmenimperium, unter anderem halt viele Süßwarenhersteller. Und ja, ich komme aber gleich dazu. Hat halt die Funktion. Ja, genau, und als Folge dessen, dass der Staat die Ausfunktion als ideeller Gesamtkapitalist nicht ausüben konnte, fand eine Aushöhlung und Destabilisierung des Staatsapparates da. Ne? Es bilden sich innerhalb des Staatsapparates keine Machtvertikalen, die ihn als eigenen Akteur fungieren lassen, und deswegen bedienten sich die meisten Leute einfach nur am Staat. Ne? Die wurden dann von Clans eingesetzt von Gesellschaften und einen Posten in der Ukraine, im Staatsapparat ist eben die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Wie verdienst du Geld? Wenn du korrupt wärst. Also die Löhne dort sind natürlich lächerlich, aber du kannst natürlich, wenn du ein Bauamt bist, Baugenehmigung vergeben und so weiter und so fort, Polizisten und deswegen korrupt, weil es dort eben keine Machtvertikale gibt. Ukraine gilt als eines der korruptesten Länder der Welt. Und deswegen war es möglich, äußeren Mächten, ne, die Instrumentalisierung dieser diversen Fraktionen, ne, für äußere Interventionen dann einzuleiten. So ein oligarchisches System, wenn da sich wirklich keine Zentralmacht ausbildet wie in Russland, ne, dieser Staatsoligarchie mit Putin, ist sehr, sehr leicht von außen zu beeinflussen. Man muss hier bestimmte Fraktionen dieser Oligarchie, bestimmte Clans kann man versuchen zu beeinflussen, um von außen her zu intervenieren. Ja? Ich nenne nur ein paar Namen. Ne? Also der bekannteste ist natürlich Rinat Akhmetov, der König des Donbass wurde er genannt, hat halt in die Partei der Regionen im Osten, also mit Janukowitsch unterstützt massiv, und der ist 12 Milliarden US-Dollar schwer. Ne? Hat ein riesiges Industriekonglomerat im Osten gehabt, muss man sagen, das System Capital Management, und er beschäftigte 300.000 Lohnabhängige. Partei der Regionen war das, und der gegenwärtige Präsident Petro Poroschenko, es gilt halt immer als der Schokoladenkönig, ja, und der ist nur 1,6 Milliarden Dollar schwer. Milliardär, ne? Und er unterstützte damals Juschenko und die Orange Revolution. Ne? Juschenko damals, der Präsident der Orange Revolution, wurde von ihm und vom Westen unterstützt. Also der kommt ja aus dem Westen der Ukraine, und das war halt eben die Option, auf die der Westen setzte, die Fraktion. Ne? Und Poroschenko, Orange Revolution, du wissen es nur, Juschenko. Und Julia Tymoschenko, sie ist zwar keine Milliardärin, ne, sie gilt in den Gasprozessen, wie man so schön sagt, weil sie sehr viel Geld verdient hat im Gasbusiness. Sie ist mehrere 100 Millionen Euro schwer gewesen, Dollar. Was nochmal besonders fieser und widerlicher Oligarch ist natürlich der Igor Kolomoyski, ne, der ist jetzt Gouverneur von Dnipropetrovsk, diesem Industriezentrum und Rüstungsindustriezentrum. Und das ist er erst nach dem Putsch, nach dieser jüngsten Umsturz in Kiew geworden, als die pro-westlichen Kräfte dann in Zusammenarbeit mit Neonazis an die Macht gekommen ist. Er ist nach Dnipropetrovsk geschickt worden, in die Ostukraine, um dort halt eben zu verhindern, dass dort russische Kräfte an die Macht kommen. Er ist 6,5 Milliarden Dollar schwer, hat Privatbanken und Firmenkonglomerat. Und was er dort gemacht hat, in Dnipropetrovsk, das ist ungefähr hier, ne? Also es ist schon im Osten, ne? Und er hat es geschafft, das dort zu stabilisieren. Er hat eine Privatarmee aufgebaut. Er hat eine Privatarmee von mehreren tausend Leuten aufgebaut, die dort halt eben für Ordnung sorgt. Also jegliche Opposition, pro-russische Opposition, dann praktisch extra legal dann halt in sich um die gekümmert hat, wenn man so sagen will. Was er gezahlt hat, ich habe sogar gefunden, was kostet so eine Hired Gun, also ein privater Milizionär in der Ukraine? Das ist wirklich billig. 500 US-Dollar. Der zahlt 500 US-Dollar. Ein Captain, also ein Vorgesetzter innerhalb seiner Truppe, der kriegt, glaube ich, 2000 Dollar, ne? Und da hat mir das Kanal selber aus der Pappekasse bezahlen. Ne? Pro Monat, ja. 500 von. Sehr wenig. Bitte? Aber die verdienen natürlich noch weniger als in Polen. Die Löhne sind dort sehr, sehr niedrig. Der kann froh sein, wenn mit dem Hund nach Hause kommt. Ne? Ach,
dann verdient es dann mit 500.
Ja, in Syrien sind die noch billiger. Ne? Also in Syrien als Vergleich, da zahlen die mitunter nur 200 US-Dollar an Milizionäre. Ne? Also die islamische Staat und so, da zahlt noch weniger. Also man merkt auch, wie schlimm die Krise ist, wenn tatsächlich man Milizionäre, ne, und Söldner, wenn man so will, so billig anwerben kann. So, okay, und wie gesagt, alle relevanten Parteien fungieren als Frontorganisationen von Oligarchengruppen. Ne? Hinter der politischen Fassade finden letztendlich oligarchische Verteilungskämpfe statt. Und die Ironie des Umsturzes ist natürlich, er richtete sich gegen Oligarchenherrschaft. Das war immer das, was der Maidan wollte. Ne? Weg mit diesem korrupten oligarchischen System. Ne? Es war aber gegen Oligarchenherrschaft und Korruption gerichtet. Und er hat letztendlich die Oligarchenherrschaft vollendet. Wie gesagt, Privatmilizen werden aufgestellt. Ne? Bei den letzten Wahlen hat das oligarchische System, wir haben es ja mitgekriegt, hat Poroschenko gewonnen. Ein letztes Mal, ich glaube, ich wage mal die Prognose, dass dort die Oligarchen ein letztes Mal die Kontrolle behalten konnten. Sie konnten auch die radikalen Rechten, die extremistische, faschistische Rechte im Zaum halten. Poroschenko hat sich durchgesetzt. Ne? Das Geld hat nochmal gewonnen. Weil vielleicht die Krise noch nicht ganz so durchgeschlagen hat, meine ich. Ich glaube, es war das letzte Mal, dass die Oligarchen tatsächlich ihr System nochmal durchgekriegt haben. Im weiteren Krisenverlauf, bin ich mir sicher, wird das sich zusehends destabilisieren. Wir kommen jetzt zur aktuellen Krise und ich möchte jetzt die ökonomische, vor allem mich auf der ökonomischen Ebene bewegen und euch mal erläutern, wie das überhaupt möglich gewesen ist, dass diese Intervention in der Ukraine stattgefunden hat. Und meine zentrale These ist, es hat vor allen Dingen ökonomische Gründe. Der Ukrainer, das ist die zentrale These, ist das ökonomische Fundament ihrer Eigenständigkeit abhandengekommen. Das Land war pleite, bankrott. Ich habe mal einen Text geschrieben, Ukraine als Griechenland des Ostens. So, das ist meine These. Und das will ich versuchen zu begründen. So, um zu verstehen, was jetzt passiert ist in der Ukraine, müssen wir uns mal hier das Bruttoinlandsprodukt anschauen. Ne? Und hier sehen wir massiven Einbruch. Ne? Die Weltwirtschaftskrise bricht aus. Was passiert in der Ukraine? Das BIP sinkt wieder fast um 20%. Ne? Massiv. Das ist 2008 bis 2009. Danach gibt es eine leichte Erholung. Und ab 2012 sinkt das wieder. Ne? Gibt das in Stagnation erstmal und dann in Rezession über. Das Land scheint sich dann ab 2012 wieder in der Krise befunden zu haben. Ne? Das kann man schon mal an dem BIP hier erkennen. Zur Erinnerung, wann fingen die Prozesse an? November 2013 fing dieser Umsturz, ne, diese sogenannte Revolution in der Ukraine an. Und der Putsch war halt im Februar 2014. So, wir sehen also, 2002, zwei Jahre vorher schon, scheint da irgendwas nicht gestimmt zu haben, als das der Hinweis dazu. Und hier sehen wir, lief es richtig gut, teilweise, Wirtschaftswachstum von bis zu 15% was. Was passiert da hier plötzlich, ne? Und hier auch. Und hier, das ist übrigens die Orange Revolution. Diese Phase hier. Das hier, diese gute Entwicklung hier, das war halt eben eine Defizitkonjunktur in der Ukraine. Der Ukrainer fand halt eben einerseits größere Nachfrage nach Stahl, nach Produkten der ostukrainischen Schwerindustrie. Wir wissen ja, Baubum, globaler Baubum fand vor dem Krisenausbruch statt. Es gab diese Immobilienblasen überall. Ne? Die Wirtschaft brummte. Es ist ja immer so ein Kapitalismus. Vor Krisenausbruch gibt es die allerbesten Konjunkturaussichten, bis dann irgendwann die Krise einbricht. Das ist halt eben die Folge dieses globalen Baubums im Zuge der Immobilienblasen. Und hier sehen wir hier die Rohstoffproduktion. Ostukrainische Industrie, wie gesagt, ne? Eigentlich global nicht wettbewerbsfähig, aber die Blasen damals, ne, in Europa, in Amerika und dort auch der Baubum in China, die waren so hoch, dass sie wirklich sehr viel Rohstahl produzieren konnten, die ostukrainische Industrie. Hier ist wiederum die Weltwirtschaftskrise 2008, 2009. Massiver Einbruch. Ne? Und das war halt eben diese Blasenphase. Ne? Da merkt man zum Beispiel diese Finanzmarktblasen, ne, die tatsächlich als Konjunkturmotoren dienen können. Schaffen halt eben durch Verschuldung über die Blase, ne, wird die Konjunktur angetrieben. Und das spiegelte sich auch in der Ukraine wieder. Ne? Und hier gibt es eine leichte Erholung, dann bricht es wieder ab. Also wir sehen, die ist ziemlich anemisch, die Erholung der Industrie. Das war noch die Phase der Konjunkturprogramme der globalen, wo etwas dieser ostukrainischen Schwerindustrie geholfen haben. Das ist hier die Industrieproduktion, allgemein. Ne? Hier wieder der Einbruch der Krise, leichte Erholung und ab 2012 geht es runter. In der Ukraine gab es ebenfalls schuldenfinanzierten Aufschwung. Hier 2007, 2008, da ging es ja relativ gut im Land. Und es war eine Phase, wo in der Ukraine sehr viele Kredite vergeben wurden. Das waren hauptsächlich westliche Banken. Österreicher waren ein ziemlich großes Geschäft. Und es war auch in der Ukraine so ein schuldenfinanzierter Aufschwung. Eine sehr gute Entwicklung in der Ukraine, wo ich euch gezeigt habe, 15% plus, ne? Das Land scheint sich gut zu entwickeln, das war meistens ebenfalls auch Schulden finanziert. PKW und Autoverkäufe in der Ukraine. Plötzlich scheint die Ukraine richtig viel Geld gehabt zu haben. Ne? Da sehen wir, wie die angestiegen haben. Das waren meistens entweder Immobilienkredite, die dort vergeben wurden, oder halt eben Konsumkredite in der Ukraine. Da sieht man, wie stark der Konsum angestiegen ist. Das war also auf Pump finanziert. Ne? Dann gibt es halt 2008, bricht die Krise aus und geht runter und erholt sich nie wieder. Pkw-Verkäufe. Das ist natürlich alles Importwaren aus dem Westen gewesen. Ne? Das sind wir halt in Defizitkonjunktur. Ne? Westliche Banken vergeben Kredite und die Ukrainer können sich westliche Autos kaufen plötzlich. Ne? Highlight. Bis es halt eben dann zusammenbricht, dieser Defizitkonjunktur. Wichtiges Faktor, wie gesagt, das Land war popularisiert, die Leute hatten kaum Ersparnisse. Ne? Und trotzdem findet halt eben riesige Absatz von Autos statt. Das ist halt eben alles auf Kreditbasis gewesen. Und meistens waren es Fremdwährungskredite. Wieso hat man Fremdwährungskredite aufgenommen in der Ukraine? Weil die Verzinsung niedriger war. Also ist aber essentiell, wenn du Fremdwährungskredite aufnimmst, dann musst du darauf achten, dass der Wechselkurs sich nicht allzu sehr schlecht entwickelt. Wenn deine Währung, in der du Geld verdienst, nach unten geht, dann bist du plötzlich in der Schuldenfalle. Ne? Wenn die Hilfen gegenüber den Schweizer Franken zum Beispiel nachlässt, dann musst du plötzlich viel mehr Hilfen bezahlen, um den Kredit aufzunehmen. Du verdienst ja Hilfen. Ne? Das ist halt eben die Schuldenfalle, in die Ukraine getappt ist. Ne? Da sehen wir die Handelsbilanz, Zeichen, ne? Dafür, dass das Land in der Krise ist. Bis hier hast du eine ausgeglichene Handelsbilanz gehabt und dann setzt die Defizitkonjunktur an. Sehen wir es und bricht die richtig zusammen. Das Land fing ab 2005 an, ne? Übrigens 2005, Orange Revolution, ab 2005 fing das Land an, viel mehr Waren zu importieren, als dass es exportiert. Und das ist halt eben, was bedeutet das, wenn du viel mehr Waren importierst als exportierst an Wert, ne? Dann musst du dich verschulden, dann musst du Defizite ausbilden, ne? Defizitkonjunktur. Das ist halt eben weiter Beweis dafür, dass das Land sich immer stärker verschuldet hat. Je stärker deine Handelsbilanz fällt, desto stärker musst du dich verschulden im Ausland. Wir sehen, das ist halt eben 3 geht das hier, ne? Das ist der Ausbruch der sogenannten Revolution, das ist des Umsturzes, wie ich es nenne in der Ukraine. Das Land ist halt eben sehr stark von Importen abhängig gewesen. Auslandsverschuldung der Ukraine bei Krisenausbruch 60% des BIP, des Bruttoinlandsprodukts. Ne? Für ein Land der Peripherie ist das ziemlich viel. Für ein Land der Peripherie da ist das ziemlich 60% des BIP. Hier noch eine Entwicklung der Staatsverschuldung der Ukraine, um euch mal zu zeigen, wie der Staat sich halt verschuldete. Ne? In Milliarden, Milliarden, ja, Hilfner. Wir haben 2007, ne? Und hier. 2013 ist halt eben der Umschwung, dann geht es um die Tendenz zu illustrieren, wie stark halt eben auch die Staatsverschuldung in der Ukraine war und wie schnell das halt eben zugenommen hat. Ne? Mal ganz kurz einige Zahlen zu ukrainischen Schuldenfahndern. Haushaltsdefizit 2014, nun das Defizit, ne? 14 Milliarden Dollar umgerechnet. Leistungsbilanzdefizit, also das, was sich ergibt aus der Handelsbilanz, aus dem Defizit, das sind 16,4 Milliarden gehabt. Also es ist ein Doppeldefizit. Sowohl im Haushalt als in der Leistungsbilanz. Ein riesiges, klaffendes Defizit, das natürlich, wie gesagt, nur durch Verschuldung, durch Defizite beglichen werden kann. Die enorme Verschuldung. Ne? Was bedeutet denn das? Ne? Du hast die Ökonomie ist in der Krise, du hast eine Krise und dann setzt vielleicht nichts. Setzt natürlich eine Währungsabwertung an. Die Währung verliert an Wert. Wir haben das im Hinterkopf behalten. Die Leute haben Fremdwährungskredite aufgenommen, ne? Während des schuldenfinanzierten Booms. Und plötzlich verliert die Währung an Wert, weil die Ökonomie nachlässt, ne? Auf den Währungsmärkten. Der Staat deutet diese besagte Schuldenfall nach. Du verdienst Rentner, musst einen Frankenkredit abzahlen für dein Auto oder so, ne? Für dein Haus, für deine Wohnung. Und du verdienst Rentner, die Rentner verliert an Wert, die Franken steigen an Wert. Du musst jetzt plötzlich nicht mehr 500 Rentner haben, um den Kredit zu bedienen, sondern 1000 Rentner oder 600 Rentner. Also die Bedienung der Kredite wird immer teurer. Es gibt immer mehr, es wächst die Gefahr der massenhaften Ausfälle von Krediten. Ne? Wäre dann halt eben faul. So, und wir sehen halt eben hier die Abwertung. Ne? Wechselkurs Dollar-Rentner. Das scheint in Wellen stattgefunden zu haben. Wir haben hier eine Abwertung. Hier. Das ist hier 99, 98, also das ist hier entscheidend, die Abwertung der Hilfner während des Krisenausbruchs, wieder bis 2008, 2009, Weltwirtschaftskrise. Die Hilfner werten massiv ab und dann natürlich beim Putsch, ne, 2013. Das scheint irgendwie merkwürdig, ne? Wieso konnten sie es über so lange Zeiträume stabil zu halten? Ne? Wir haben das schubweise, es ist stabil. Und wie hat das die ukrainische Zentralbank gemacht, diese Stabilisierung?
Das lief natürlich über Interventionen auf den Finanzmärkten. Das hier sind die ukrainischen Devisenreserven.
Und um diese Hryvnia, diesen Hryvnia-Kurs wegen der ganzen Auslandsverschuldung, 60% des BIP, stabil zu halten, ne, haben die halt eben immer wieder auf den Märkten interveniert. Also auf ihre Reserven, Währungsreserven, Dollarreserven. Wird zurückgegriffen, auf den Märkten interveniert, also Dollar ausgegeben, Hryvnia aufzukaufen. Halt eben aus. So, das ist zwischen 2011 und Januar 2014. Ja? Wir sind jetzt massiv runtergegangen, massiv zur Stützung der Hryvnia. Haben sie halt eben ihre letzten Reserven aufbringen müssen. Und hier waren sie praktisch pleite. Das Land war praktisch pleite. Wenn du das nicht mehr machen kannst, wenn du da Währung nicht mehr stützen kannst, die stürzt ab. Ne? Das massive Schulden. Der Staat so gut wie zahlungsunfähig. Und meine These ist halt eben, das nötigt die Ukraine dazu, sich zu entscheiden, in welches System gehe ich rein? Gehe ich nach Europa oder gehe ich mit Russland? Und der Deal war halt eben bei beiden Seiten. Wir gehen euer System rein, in euer geopolitisches oder machtpolitisches Bündnissystem. Bei Europa war es halt eben die EU, ne? Soll es das Vertrags- und Assoziationsabkommen geben. Russland war es die Eurasische Union. Die Eurasische Union sollte halt eben ein Gegenstück Putins zur Europäischen Union werden. Putin wollte dort neben der Ukraine, also da hat es ja teilweise schon angefangen zu realisieren, da ist Weißrussland drin, Kasachstan, Armenien. Und die Ukraine sollte da ebenfalls Teil werden. Der Deal war halt eben, wir geben Teile unserer staatlichen Souveränität ab, also dieses Bündnissystem, und erhalten dafür Kredite, um uns weiterhin ökonomisch am Leben zu erhalten, um halt eben die Staatspleite zu verhindern. Problem war halt eben für im Westen, dass Janukowitsch sich halt eben für Russland entschieden hat, ne, und nicht für den Westen. Das erst danach, wir wissen es ja, Janukowitsch verweigert die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit dem Westen, sagt, er will Teil der Eurasischen Union werden, und erst dann fangen diese ganzen Demonstrationen in der Ukraine an. Und dann plötzlich gehen alle hin auf die Straßen, Klitschko fährt da hin und agiert dort und so weiter. Für die Ostukraine, die sehr stark mit Russland verflochten ist, ne, war es sinnvoll, halt eben sich der Eurasischen Union anzuschließen. Auch wenn man da halt eben, also angesichts der Krise, ne, angesichts der Krisenlage, dass die Reserven der Zentralbank in Dollar auf 15 Milliarden geschrumpft sind, ne, du stehst vor der Staatspleite und dann hast du halt eben die Möglichkeit, in die Eurasische Union reinzugehen. Die werden euch Kredite geben, ne, dir Kredite geben und kannst dann halt eben weiter deine Verflechtung ökonomische dann halt eben ausbauen vielleicht sogar, ne? Oder zumindest aufrechterhalten. Für die Westukrainer war das gar nicht so sinnvoll. Ne? Für Leute in der Westukraine, die lebten in einer Zusammenbruchsregion, und für die war eigentlich nur eine Perspektive da. Emigration, Arbeitsmigration. Die wollten nicht nach Russland emigrieren, die wollten gegen Westen emigrieren. Und auch für sie war es ökonomisch gesehen in der Zusammenbruchsregion, wo es nichts mehr gibt, Nennenswertes an ökonomischen Möglichkeiten, an Beschäftigungsmöglichkeiten. Für die war es auch sehr sinnvoll zu sagen, nein, wir wollen im Westen. Wir wollen halt eben dort irgendwie arbeiten gehen, wie es die Polen machen. So, und hier sind halt eben die Parallelen zu südlichen Euro-Ländern tatsächlich offensichtlich. Ne? Das ist ein griechisches Szenario. Nur halt eben war dieses Land noch nirgendwo in einem festen Bündnissystem angewendet, wie es halt eben bei Griechenland gefallen war. Okay? So, jetzt kommen wir langsam zur Intervention. Okay, wir nähern uns jetzt der aktuellen Lage. Krise und Intervention in der Ukraine. Ja, und es war halt eine eskalierende Wirtschafts- und Schuldenkrise, also drohende Staatsbankrott, und die machten halt eben die Ukraine zum Objekt eines geopolitischen Great Game zwischen Ost und West. Also das Land musste sich halt eben entscheiden, wo gehen wir rein, und dadurch halt eben, dass ihm das ökonomische Fundament wegbrach, wurde es halt eben zu diesem Objekt. Beide Lager versuchten es halt eben auf ihre Seite zu ziehen, der Westen halt eben und der Osten. Okay. Objekt das Great Game. Ne? Und wie gesagt, die ukrainische Oligarchie musste sich zwischen der Einbindung ins östliche oder westliche Bündnissystem entscheiden. Und konkret war es halt wieder Kredite, Marktzugang und sonstige Vergünstigung gegen die Aufgabe von Souveränität. Ne? Die günstige Energieträger im Fall der Russlands. Schuldenkrise ließ die ökonomische Grundlage der staatlichen Souveränität der Ukraine erodieren. So wie es halt in Griechenland ist. Also Griechenland, wir wissen, das Land ist geschuldet und es ist nicht mehr souverän, das kann man wirklich nur im besten Willen nicht behaupten. Ne? Da diktiert halt eben Schäuble, was passiert. Und man hat sich's. Ja, Russlands Ziel war halt eben die Einbindung in die Eurasische Union als potenzielles Gegengewicht der der EU. Ne? Ziel der EU und USA. Und jetzt kommen wir zu den Zielen. Wieso machen die das eigentlich? Ging es da um diese marode ostukrainische Industrie oder um die schwarze Erdbeeren? Nee, mit nicht. Meines Erachtens geht es darum, halt eben, wie die, ich werde sogar ein bisschen differenzieren zwischen EU und USA. Wir wissen, sie haben einerseits am selben Strang gezogen, ne, der Westen, aber andererseits gab es ja Konflikte zwischen der EU und den Amerikanern. Wir wissen ja, fuck the EU, ne, was Nuland gesagt hat, was sicherlich uns empört haben. Was waren jetzt die Unterschiede? Also einerseits, was beide beabsichtigten, sowohl EU als auch USA, sie wollten nennenswerte Konkurrenz im Osten verhindern, zur EU. Es sollte sich kein Gegengewicht dort ausbilden, das wirklich ein ökonomisch ähnliches Potenzial aufweisen würde, oder zumindest annähernd ähnliches, wie die EU es hat, ne? Beziehungsweise eines einheitlichen eurasischen Machtblocks, das wollten die USA hauptsächlich verhindern. Ne? Und das bedeutet einerseits, dass die USA etwas größer dachten als Deutschland und Europa. Deutschland wollte halt eben, und vor allem Deutschland, deswegen wurde ja auch Klitschko aufgebaut, als der deutsche Kandidat und der jetzt der Bürgermeister von Kiew ist, wurde dort aufgebaut, seine Partei, weil die halt eben Gegenwicht zur EU verhindern wollten. Und wieso müssen sie das eigentlich verhindern? Man muss sich überlegen, weil wieso sollte die EU Angst haben vor einem Russland, das mit der Ukraine verbündet ist? Das ist doch keine existenzielle Gefahr für die EU. Da muss man die Krisen schon bedenken. Wir wissen ja, was in der Krise mit der EU passiert ist. Das ist ja ein preußischer Kasernenhof. Alle Staaten werden alle schwerste Austeritätsmaßnahmen aufgenötigt. Und dabei wächst innerhalb der EU selbstverständlich, wir wissen es ja, Merkel und Schäuble werden mit Hitler-Abbändern dargestellt in Südeuropa. Und da wächst halt eben die Gefahr, dass halt eben diese Peripherie, die unter schwersten Rezessionen leidet, der EU, dass die dann sich nach Alternativen umsucht. Und was Europa verhindern wollte mit der Eurasischen Union, ne, mit einem nennenswerten Gegengewicht, ist, dass diesen Staaten der Peripherie eine nennenswerte Alternative erwächst, dass sie sich auf geopolitischer Ebene irgendwie arrangieren könnten. Es sei nur ein etwas, was Tsipras machte während der Auseinandersetzung mit Merkel und Schäuble. Der fuhr doch zweimal nach Moskau, ne? Und versuchte so Druck aufzubauen auf die EU. Ne? Aber das war natürlich nur ein Bluff, weil Putin selber in der Krise war. Russland war selber in der Krise, sie mussten sich um den Krisenherd immer im Osten kümmern. Ne? Deutsch-europäische Krise, wenn man so will. Die USA dachten etwas größer. Bei denen geht es um einen einheitlichen eurasischen Block. USA hat Angst davor, dass sich in Eurasien ein Machtblock bilden würde, ein geopolitischer, der Russland, China und Teile vielleicht sogar Europas, ne? Teile weit weiteren Südostasiens umfasst, der als Gegengewicht langfristig gegen die USA wirken könnte. Der stärkeres und größeres ökonomisches Potenzial als die USA hätten. Und wieso haben sie davor solche Angst eigentlich? Das ist natürlich der Dollar. Der Dollar ist die Weltleitwährung. Und wenn die USA den Dollar als Weltleitwährung verlieren sollten, was sind sie dann? Dann sind sie eine große Version von Griechenland. Ja. Dann sind sie einfach nur ein ganz großes Griechenland. Was leitete nun diese Intervention ein in der Ukraine? Sie leitete, also hier nochmal vielleicht ein nettes Bild, so en passant, Leute, was hier ist. EU, ne? Export, Importe und Exporte Ukraines. Die EU ist blau, Russland ist rot. Ja? Da sind wir, Juschenkos Regentschaft. Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen der EU und der Ukraine war während der Herrschaft der orangen Revolutionäre sozusagen, ne? Das orangen Lager ist wirklich viel, viel höher als mit Russland. Damals, 2008, 2009. Das sind die Importe, das sind die Exporte. Was passierte unter Janukowitsch? Kippte das Verhältnis. Da sehen wir, die wirtschaftliche Verflechtung wurde wieder enger zwischen Ukraine und Russland. Ja? Auch eine Motivation für den Westen, da wirklich so eine riskante Strategie zu gehen. Also wirklich mitten in der russischen Einflusssphäre zu putschen, letztendlich. Ne? Da hatten wir wirklich Angst, dass das irreversibel wird, dass die Ukraine irreversibel an Russland andockt, wollten auch mit dem Kranken. Ja? Was hat das jetzt ausgelöst? Ne? Ich nenne es Entstaatlichung. Was in der Ukraine stattfindet, ne? Im Zuge dieser Intervention, dass das Land zerrissen wird und dass dort ein Prozess der Entstaatlichung eingeleitet wird. Ne? Wir haben zerpusht, klingt mit einer Demoralisierung der Polizei und des Sicherheitsapparates einher. Wir haben es ja schon besprochen, der Staat funktionierte dort nicht als ideeller Gesamtkapitalist, er war ohnehin sehr korrupt. Die meisten staatlichen Stellen dienten einfach als Einnahmequellen für diejenigen Rackets, die über sie verfügten. Ne? Der Staat war schwach Das staatliche Gewaltenmonopol ist in etlichen Teilen des Landes de facto nicht gegeben. Milizionäre geben auch im Westen halt in wirklich vielen, vielen Regionen den Ton an. Ne? Wir haben eine Phase der Banden, der Milizherrschaft kurz nach dem Putsch, da gab es Plünderungen, Selbstjustiz. Sei nur daran erinnert, dass es selbst bewaffnete Kämpfe tief im Westen an der polnischen Grenze gegeben hat. Ne? Der rechte Sektor hat dort Mafiabanden angegriffen. Es ging um die Kontrolle von Schmuggelrouten, Zigarettenschmuggel und so weiter und so fort nach Polen. Also das passiert halt eben mit diesen ganzen rechtsextremen Milizen, die eigentlich antreten, große Ukraine zu realisieren. Die wollen eine große Ukraine bis zum Kaukasus haben. Und de facto wirken sie dabei mit an der Zerrüttung des ganzen Staatsapparates. Und sie bilden halt eben meistens so eine kleine Landherrschaft aus, ne? Eine Milizherrschaft. Militarisierung der Innenpolitik, klar, also alle Oligarchenfraktionen stellen Milizen auf. Ich habe das Beispiel aus Dniepropetrovsk gebracht. Die meisten Milizen ukrainischen werden aber von Oligarchen finanziert, de facto. Von Staat. Jeder, was bedeutet das im Umkehrschluss? Jeder politische, in Anführungskraft, jeder Oligarch, der was zu sagen haben will, der muss ja eine kleine Privatarmee haben. Ich nannte es halt die Militarisierung der Innenpolitik und die rechtsextremen Milizen rekrutieren sich vornehmend aus dem verarmten Westen des Landes, sind ökonomisch überflüssige. Wie gesagt, die Region, in denen es ohnehin sehr große Arbeitslosigkeit gibt, 500 US-Dollar haben oder nicht, ne? Die kann man halt diese ökonomisch überflüssigen Menschen rekrutieren. Hauptsächlich aus dem Westen des Landes und sie wurden halt in den Osten verfrachtet, um dort zu kämpfen. Die Militärkampagne im Osten ist von einer Vielzahl von Milizen und Gruppierungen getragen, daher geringe Zentralkontrolle. Ne? Die Kontrolle und Koordination dieser militärischen Maßnahmen, der Zentralregierung, in Anführungsstriche, die war kaum gegeben. Die agierten wirklich sehr, sehr unkoordiniert, was ja auch die korruptischen Kräfte es ermöglichte, sehr stark den Verluste und Niederlanden beizuführen. Wir wissen es ja in der Anfangsphase des Krieges vor allen Dingen. Ne? Ja, und der nächste Krisenschritt, das ist meine These, so als Ausblick, könnte halt eben diese Erosion des Staatsapparates weiter vorantreiben. Eventuell schon im Winter. Ne? Man hört ja auch immer wieder, wenn man, ich weiß nicht, wie weit hier die Schlagzeilen verfolgt, da gibt es ja immer wieder militante, rechtsextreme Demonstrationen in Kiew. Letztens haben irgendwelche rechtsextreme Handgranaten auf Polizisten geworfen, da gab es mehrere Tote. Also da die Stimmung kippt in der Bevölkerung, dieses oligarchische System, das sich noch einmal durchsetzen konnte, ne? Mit Poroschenko, das verliert langsam wieder an Legitimität. Was kommt danach? Ne? Meine These ist, dass dann halt eben weiter gegen rechts abdriften wird. Ne? Und nochmal ein paar Parallelen, um das Ganze im gesamten Krisenkontext einzuordnen. Wir haben ja eine Systemkrise des kapitalistischen Systems. Ne? Es gibt Parallelen zwischen dem arabischen Raum, zwischen den islamischen Milizen und Mittelamerika, den Maras und den Kartellen, wo sich praktisch so eine Art Milizen, Bandenherrschaft, Plünderungsökonomie rausbildet. Deswegen würde ich Ukraine sagen, Entstaatlichung findet statt und es droht. Das Land droht, sich in ein Failed State vor der Tür Europas zu verwandeln. Okay, wir haben jetzt diese Tragödie dort gesehen, dieses verbrecherische Politik mitunter des Westens, mit dieser brutalen Intervention. Und ich will das jetzt nochmal in den globalen Kontext einordnen. Wir sehen hier die globale Verschuldung der gesamten Welt. Ich will einfach nur mal darstellen, dass wirklich der gesamte Kapitalismus zu sehen ist auf Pumplauf. Das sind Zahlen von McKinsey. Wir haben hier 2000, 2007, 2014. Und das ist die Gesamtverschuldung der Welt. Aufgesplittert zwischen Finanzsektor, Regierung, Wirtschaft und Privathaushalten. Und wir sehen eine massive Zunahme der privaten Verschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Das sind ja nicht ganze Zahlen. Das wird schon in Relation zum Bruttoinlandsprodukt umgerechnet. Also die Schulden steigen viel stärker an als das Bruttosozialprodukt. Von 250 ungefähr im Jahr 2000 auf 270. 2007. Was passiert nach dem Krisenausbruch? Das steigt weiter. Alle sprechen davon, Schulden abzubauen. Ne? Wir trinken Schulden, wir müssen es abbauen. Und es passiert einfach. Es steigt immer weiter, Verschuldungsniveau. Jetzt auf 286% im Quartal 2 2014. Diese zunehmende Verschuldung, ne? Dass das System noch auf Pump laufen kann, funktionieren kann, das ist halt im Ausdruck der Systemkrise, in der sich das ganze System befindet. Und die sich halt eben auch in der Entwicklung in der Ukraine spiegelt. Ukraine ist halt eben das System bricht halt eben von der Peripherie her zusammen. Zuerst brechen natürlich die schwächsten Glieder. Ne? Das waren die Staaten Afrikas in den 70ern und 80ern und das wälzt sich dann langsam über den arabischen Raum, der jetzt seitdem kollabiert, bis jetzt langsam auch in die Peripherie Europas. Das ist so die These, dass es halt in den allgemeinen Krisenkontext eingeordnet werden kann. Und hier sehen wir, wieso jetzt eigentlich die USA um gar keinen Preis zulassen können, dass der Dollar als Weltleitwährung abgelöst wird und deswegen so stark intervenieren. Also mit der Krise in der Ukraine, da haben die USA eskaliert. Auch gegen den Deutschen, das deutsche Interesse. Die Deutschen wollen es eigentlich relativ friedlich rüberholen, oder zumindest nicht militärisch, die Ukraine in die europäische Einflusssphäre. Die USA wollten eskalieren. Sie wollten unbedingt eskalieren, um einen Keil zu treiben zwischen halt dem Europa und Russland. Damit halt eben es keinerlei eurasische Kooperation gibt zwischen diesen Räumen. Die müssen halt im verhandelsten Eurasien steht, das den US-Dollar herausfordern würde. Ne? Und das haben sie halt eben auch geschafft im Moment. Im Moment ist eine Kooperation zwischen Westeuropa, zwischen Berlin und Moskau kaum denkbar, mittelfristig zumindest. Und das ist der Grund, wieso sie es machen müssen. Ne? Also die USA sind massiv verschuldet, aber wir sehen Balance Sheet der Fed, also die Bilanz der Fed. Hier ist der Krisenausbruch 2008 und die Rast geht natürlich durch die Decke. Was hat die Fed gemacht in Reaktion auf die Schuldenkrise, auf den Krisenausbruch? Sie hat massiv halt eben aufgekauft. Faule Kredite aufgekauft, einfach Wertpapiere auf den Finanzmärkten aufgekauft, um das zu stabilisieren. Und dazu ist ja die ukrainische Notenbank nicht in der Lage natürlich. Ne? Die kann das ja nicht machen. Das ist, die Krim ist ja nicht keine Weltleitwährung. Der Dollar ist das Maß aller Dinge und dazu sind die USA in der Lage. Sie können einfach die ganzen faulen Papiere, das ganze Dreck wieder auf den Finanzmärkten aufkaufen. 3 Billionen, ne? Das ist Januar 2013, sind 3 Billionen plötzlich. Von einer 500 Millionen auf 3 Billionen sind die hochgegangen im Krisenausbruch. Und deswegen muss der Dollar aus Sicht der USA unbedingt gehalten werden. Wenn der Dollar nicht mehr die Weltleitwährung ist, dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Und hier, wir haben gesehen, wie stark die Verschuldung der Ukraine hochgegangen ist. Ne? Ein furchtbarer Graph, der immer schneller wurde. Das hier ist die Gesamtverschuldung der USA. Das hier ist die Weltwirtschaftskrise. Also auch wiederum in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Keine ganzen Zahlen immer zum Relation. Das ist die größte Weltwirtschaftskrise, die das kapitalistische System bisher erlebt hat. Ja? Große Depression, Zweiter Weltkrieg, wir wissen, kennen die Folgen. Ne? Das ist hier die Nachkriegsprosperität. Bis ab den 50er Jahren scheint das Kapitalismus sich zu erholen, bis in die 70er. Und hier, das ist ein langfristiger, säkularer Prozess, der stattfindet. Dem ist zusehend auf Schulden angewiesen, um sich erhalten zu können. Ne? Und wir sehen, ähnlich so zur Ukraine, ne? Sehr, sehr ähnlich. Wir haben einen langfristigen Anstieg der Verschuldung in den USA. Und das ist das, was das System noch am Laufen hält. Der Kapitalismus ist zu produktiv für sich selbst geworden und dieses ist notwendig, um das System zu halten. Produktiv für sich selbst geworden ist, obwohl der fortlaufende Rationalisierungsschüler, muss es halt eben auf Pump finanziert werden. Das müssen die USA halt eben verhindern, aus ihrer Sicht. Dieses Zusammenbruch dieses riesigen Schuldenbergs. Ne? Vielleicht so viel von mir. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und hoffe auf nachher in Diskussion.